Das ist die Geschichte von zwei Bayern, die vor 200 Jahren in München aufbrechen, um das absolut Fremde zu erforschen, das Innere Brasiliens. Sie werden 10.000 Kilometer reisen, unter schwierigsten Bedingungen. Tiere und Pflanzen entdecken und ihnen Namen geben. Gefährten sterben sehen und selbst viele Male in Todesgefahr geraten. Das ist die Geschichte eines Aufbruchs aus staubigen Studierzimmern in die abenteuerliche Welt des Amazonas. Eine Geschichte von Überleben und Sterben, von menschlicher Größe und menschlichem Größenwahn. Und es ist die alte und immer noch gültige Geschichte über den größten aller Irrtümer. Dass es dem Menschen möglich ist, über diese Welt endgültig und ein für allemal Bescheid zu wissen. Das ist die Radiodoku mit der Sendereihe Aus Bayern in die Welt. Heute mit den Herren Spix und Martius und ihrer abenteuerlichen Reise nach Brasilien. Februar 1820, Rio Negro, 30 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit. Träge gleitet das Kanu von Johann Baptist von Spix durch das schwarze Wasser. 3 Jahre ist er schon unterwegs und seit ein paar Tagen von seinem bayerischen Reisegefährten, Freund, Leidensgefährten getrennt. Die Forscher haben sich am äußersten westlichen Gebiet des Amazonas aufgeteilt, um trotz Fieberschüben noch möglichst viel unbekanntes Terrain zu erforschen. Jeder hat das Testament des anderen bei sich. Ihre lange Reise geht zu Ende, ihre Kräfte sind es längst. Plötzlich sieht Spix eine Würgeschlange auf der Wasseroberfläche, eine Hundskopfboa. Ein schönes Tier, mit hellgrünen, leuchtenden Schuppen. Er beugt sich über den Rand des Bootes und fasst nach dem Kopf. Da wickelt sich die Schlange mit großer Kraft um seinen Arm, sodass er ihn nicht mehr bewegen kann. Die rudernden Indianer sind schockiert und nahe daran, selbst über Bord zu springen.
Er sitzt im Kanu, sieht die, fangt sie mit der Hand, mit der bloßen Hand, also ein Hundling war er schon, wickelt sich diese Schlange um seinen Arm und zum Teil wohl auch um seinen Körper. Und dann hat er mit der einen Hand eben einen Holzkeil erreicht, der halt da zufällig in dem Schiff gelegen ist, und haut diesen Holzkeil der Schlange in den Rachen hinein. Und dieses Viech, das gibt es heute noch.
Die Geschichte hat Klaus Schönitzer, Professor für Zoologie in Brems Tierleben, von 1834 nachgelesen. Schönitzer hat über den fast vergessenen Forscher Spix eine Biografie geschrieben. Immerhin sind mehr als 43 Tierarten nach ihm benannt. Darunter der Spix-Ara, ein wunderschöner blauer Papagei, der Spix-Nachtaffe, der Spix-Schlüpfer. Seine brasilianischen Funde sind der Grundstock für die Zoologische Staatssammlung in München.
Guten Morgen. Morgen. Herr Franz, können Sie uns die Spix-Riesenschlange zeigen? Wissen Sie, wo die ist im Magazin?
Oh, welche? Den haben wir
die große. Mehr, haben wir mehrere, dann zeigen Sie uns.
Spurensuche. Zusammen mit dem Direktor der Sammlung, Gerhard Haasbrunner, zwischen hunderten eingelegten Reptilien, Eidechsen und Schlangen. In einem großen Einmachglas schwebt sie in Alkohol mit aufgesperrtem Maul. Die Spix'sche Hundskopfboa. Schillernde, stumme Zeugin eines großen bayerischen Abenteuers und die erste beschriebene ihrer Art.
Sie haben Hunderte und Tausende von Tierarten und Pflanzenarten gefunden. Also das war bis heute der wissenschaftliche Grundstock, diese Tier- und Pflanzenwelt dieses Landes überhaupt irgendwie einmal zu sortieren und einmal zu schauen, was habe ich denn da alles. Und in Brasilien sind beide bis heute also extrem berühmte Männer.
Alles beginnt mit einer arrangierten Hochzeit. Die österreichische Erzherzogin Leopoldine soll den portugiesischen Thronfolger Dom Pedro I. heiraten, der mit dem gesamten portugiesischen Hof nach Rio de Janeiro ausgewandert war. Franz I., Kaiser von Österreich, rüstet mehrere Fregatten, um die Braut samt Mitgift nach Brasilien zu bringen. Auch eine 12-köpfige österreichische Forschergruppe soll mit. Da kommt es auf 2 mehr nicht mehr an. Und so reisen, auf Bitten des bayerischen Königs Max Joseph, auch 2 junge bayerische Forscher nach Brasilien. Brasilien. Mehr als die Umrisse kennt man nicht. Selbst Alexander von Humboldt, der 5 Jahre lang in Südamerika unterwegs war, hatte es nicht nach Brasilien geschafft.
Das war die große Zeit der großen Entdeckungsexpedition. Also da ging es gerade los. Man wollte natürlich neue Gebiete erobern, auch gefördert von der Kirche her. Die armen Wilden missionieren, das war natürlich auch ein ganz wichtiger Antrieb. Aber es ging natürlich vor allem auch um Kolonien, es ging um Bodenschätze, es ging um ganz handfeste machtpolitische und wirtschaftliche Interessen. Und als Verbrämung von dem Ganzen hat man dann auch immer noch ein paar Wissenschaftler mitgenommen.
Am 28. Januar 1817 erhalten 2 Forscher die allerhöchste Weisung, sich nach Triest zu begeben und sich auf der Fregatte Austria nach Brasilien einzuschiffen. Die beiden sind der Erlanger Botaniker Karl Friedrich Philipp Martius und der Zoologe Johann Baptist von Spix aus Höchstadt an der Aisch. Die beiden Männer sind jung, ungebunden und ehrgeizig, aber ohne Expeditionserfahrung. Kurz, komplett ahnungslos. Ihre Ausrüstung leihen sie sich von anderen bayerischen Forschern zusammen. Am 10. April 1817 geht das Abenteuer los. Es trägt zunächst den Namen Österreichische Marine. 2 österreichische Fregatten sollen von Triest aus das Gefolge der Erzherzoge nach Brasilien bringen. Kaum losgesegelt, geraten die Schiffe in einen Sturm. Havarie nach wenigen Stunden.
Die haben sich erst die Segelanweisungen aus Paris holen müssen, wie man überhaupt so ein Schiff da nach Rio de Janeiro lenkt und wie das überhaupt geht. Und es ist ja auch gleich mit einem großen Unglück angegangen. Das Schiff, auf dem Spix und Martius waren, wurde nicht ganz so schlimm zerstört. Das konnte innerhalb von wenigen Wochen wieder instand gesetzt werden. Das andere hat also Monate gebraucht, bis es wieder funktioniert hat.
Das Ankommen in Rio de Janeiro ist für die beiden Bayern dann ein Schock. Das Völkergemisch, die lärmenden Mengen schwarzer, brauner, halbnackter Menschen, das Klima, ein Sklavenmarkt. Die beiden Forscher sind verstört von der Grausamkeit. Aber die Sklaverei an sich stellen sie nicht in Frage. Sie kaufen sich sogar einen Diener für ihre Reise. Immer wieder werden die beiden auch auf indigene Stämme, auf Wilde treffen. Aber ihnen vorurteilsfrei zu begegnen, wird ihnen nicht gelingen. Mit einem Maultierführer, 6 Maultieren und einem Sklaven, der ihnen bald davonläuft, brechen sie ins Landesinnere auf. Begleitet werden sie anfangs von einem österreichischen Landschaftsmaler. Der verewigt die beiden Bayern zu Beginn ihrer 10.000 Kilometer dauernden Reise. Martius. Ein dunkelhaariger, schlaksiger, hochgewachsener Mann und Spix. Etwas schmächtig, blond gelockt, beide stolz zu Pferde, sehr korrekt gekleidet. Weißes Hemd, Anzug und Zylinder. Totale Anfänger. Sie sehen großartig aus. Nobel. Sie schwitzen nicht mal. Der Anfang ist voller Magie. Die üppigste Einbildungskraft, schreiben sie nach Hause, vermag nicht, die Mannigfaltigkeit und den Luxus der Formen zu fassen, womit die Natur diese Gegend geschmückt hat. Brasilien ist jenes schon in der Urzeit erträumte, hoffnungsreiche Paradies unserer Erden. Es wird gesammelt, gepresst, vermessen. Alles wandert in Kisten, die von unterwegs Richtung Bayern geschickt werden und dort nach Monaten oder auch Jahren ankommen. Palmwedel, gepresste Pflanzen, Samen, Felle, Skelette, Vögel aller Art, nie gesehene Insekten und Fische.
Das geht los bei Affen, bei den Säugetieren, Fledermäuse beispielsweise, ganz viel Huftiere, die Gürteltiere, die Faultiere, völlig exotisches Vieh. Ne? Seekühe im flachen Wasser, in den Buchten, also das war alles. Wow!
Es ist ein Kampf gegen Fäule, Schimmel und Termiten. Man räuchert Fledermäuse über den Lagerfeuern, um sie zu mumifizieren. Legt Tiere in Salz ein, das es aber nicht immer gibt. Gerbt die Felle, was langwierig ist. Vieles geht verloren. Aber wie aufregend. Egal, was immer der Forscher erblickt, es könnte eine neue Art sein.
Es genügt nicht, jetzt eine schöne Zeichnung von dem Tier zu machen oder die Beobachtung aufzuschreiben. Das könnten ja auch irgendwelche Fantasiegeschichten sein. Entscheidend ist der Beleg. Das Tier gibt's wirklich. Hier ist der Beleg, hier ist das Präparat.
Ihre ersten Begegnungen mit Indianern sind flüchtig. Begleitet von zwei Soldaten, einem Träger und einem Maultier, machen sie sich auf den Weg, um die Söhne des Waldes kennenzulernen.
Wir gelangten an einen Bach, in welchem wir eine nackte, mit allerlei Zeichen schwarz-blau bemalte Indianerin erblickten. Sie war beschäftigt, sich mit Wasser zu übergießen und bei unserer Erscheinung ebenso sehr vom Staunen ergriffen wie wir. Kaum hatte sie sich bei unserer Erscheinung von dem ersten Erstaunen erholt, so eilte sie schleunigst zur Hütte zurück.
Martius und Spix notieren gewissenhaft, was sie beobachten. Tagesablauf, Gewohnheiten. Sie versuchen, die Sprache festzuhalten, die Musik niederzuschreiben. Sie sammeln Alltagsgegenstände, Werkzeuge, Waffen. Wertvolle Zeugnisse für die heutige Ethnologie. Aber der Blick ist gefärbt von der eigenen angeblichen Überlegenheit des zivilisierten weißen Mannes.
Zum Naturverständnis gehörte eben auch, dass man die Eingeborenen studiert hat. Die gehörten praktisch zur einheimischen Fauna. Die Einstellung zu den Ureinwohnern, die Grundeinstellung war, das ist ein spezieller Teil, aber letztlich ein Teil der einheimischen Fauna. Die wurden nur bedingt als Menschen gesehen.
Aus dem dreibändigen Reisebericht kann man zwischen den Zeilen nur erahnen, ob Verzweiflung, Wut, Todesangst sie gerade erschütterte. Was man aber versteht, ein bisschen Wahnsinn gehört bei beiden dazu. Sie sind besessen von ihrer Mission. So machen sie sich, trotz Warnungen und Wassermangel, auf, um den Gerüchten über einen angeblichen Meteoriten nachzugehen. Nach mehreren Tagesritten kommen sie an. Sie untersuchen, messen, sind zusehends begeistert. Ja, ein Meteorit.
Nachdem wir diese Überzeugung gefasst hatten, war uns vor allem wichtig, Bruchstücke dieses kolossalen Meteoreisens mit uns zu nehmen. Allein hierbei traten uns unerwartete Schwierigkeiten entgegen. Unsere Pfeilen und Sägen waren bald abgenutzt, bevor sie nur einige Linien tief in die Masse eingedrungen waren. Nach einem tagelangen Hämmern hatten wir noch nicht ein Stück gewonnen.
Andere wären an dieser Stelle weitergereist. Hitze, Durst. Man hatte es wenigstens versucht. Nicht so die beiden Bayern. Am zweiten Tag machen sie ein Feuer unter dem Meteor und lassen es 24 Stunden brennen. Am dritten Tag gibt der Eisenmeteorit dem Starrsinn der beiden nach. Dann kommt das gefährlichste Gebiet ihrer 10.000 Kilometer langen Reise, der Amazonas. Von hier sind nicht viele zurückgekommen, um zu berichten.
Ja, Amazonien gibt es einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, ich kann mich am Wasser relativ schnell und elegant fortbewegen. Viel, viel einfacher als am Land. Der Nachteil ist, dass natürlich die hohe Luftfeuchtigkeit drückt einfach auf die Leistungsfähigkeit enorm. Dann natürlich, es fault ihnen und schimmelt ihnen alles. Von den Nahrungsmitteln, von den Vorräten, die Kleidung fault ihnen praktisch vom Körper rund.
Mit dem Schiff geht es flussaufwärts über Manaus bis nach Tabatinga, dem Grenzort zu den spanisch beherrschten Gebieten der heutigen Staaten Kolumbien und Peru. Sie treffen auf viele Söhne des Waldes. Viele dieser Stämme sind heute untergegangen und außer ein paar Masken und den Beschreibungen ihrer Gebräuche, Sprache und Erscheinung durch zwei Bayern ist nichts mehr geblieben. Denn als unsere Forscher brasilianischen Boden betreten, ist Brasilien zwar unerforscht, aber kein unberührtes Land. 200 Jahre Verfolgung lasten auf den Söhnen des Waldes. Die Indios werden von europäischen Krankheiten dahingerafft, als Soldaten eingezogen, zwangsumgesiedelt. Zur Arbeit gezwungen, auf fragwürdige Art und Weise missioniert. Indios waren keine Menschen und Brasilien kein Paradies, sondern Beute. Nicht so für Spix und Martius. Sie sehen die träge Schönheit der Gebirgszüge, die Farben der tausenden von unterschiedlichen Vögeln, die wundersamen Blüten, die riesigen Bäume, die Schönheit und Vielfalt einer fremden Welt. Martius ist fasziniert von den majestätischen Palmengewächsen. Spix schwärmt für die wunderlichen Affenarten und staunt über das geheimnisvolle Leuchten von Insekten. Er entdeckt eine Heuschrecke, die sich als Wespe tarnt. Das Männchen ahmt eine Wespenart nach, das Weibchen eine andere Wespenart. Seltsame, großartige Schöpfung.
Die Idee war, der Schöpfer hat alles so geschaffen, wie es ist. Und jetzt kommt es darauf an, diese göttliche Schöpfung zu entdecken und zu verstehen. Und damit verstehe ich auch den Schöpfer besser. Je mehr ich von dieser Natur kennenlerne, umso mehr lerne ich ja auch von diesem Schöpfer kennen.
Nach Jahren unterwegs sind Martius und Spix abgebrüht. Sie haben vieles gesehen und überlebt. Moskitos, Fieberkrämpfe und Lähmungen, Einsamkeit, jede Form von Parasiten. Sie schießen Papageien, mal zu Forschungszwecken, mal aus Hunger. Sie benutzen das Fett der Schildkröten als Kaffeesahneersatz. Ihre europäischen Kleider, die stolzen Zylinder, sind in der hohen Luftfeuchtigkeit des Dschungels längst verfault. Jetzt fangen sie Schlangen mit der bloßen Hand. Dann wird Martius krank. Nicht das normale Fieber. Er spricht von einer fast tödlichen Schwäche. Auch der Diener erkrankt, verfällt in Zuckungen und verstirbt am vierten Tag. Dann wird auch Spix krank. Sie retten sich zu einer Plantage. Der Besitzer versorgt die beiden medizinisch und gibt Spix eine Salbe für die vielen Blasen mit. Sie reisen weiter, immer noch fiebrig. Martius schreibt:
Ich hing apathisch in meinem durchnässten Lager, als gegen Mitternacht der französische Diener mich mit dem bangen Ausruf zu mir selbst brachte. Es schien ihm, als sei Dr. Spix im Sterben. Als ich voll Entsetzen zu seinem Lager wankte, fand ich ihn von tödlicher Blässe umzogen und von fürchterlichen Krämpfen im Unterleib ergriffen.
Martius beschreibt die dramatischen Ereignisse nüchtern. Wenn stimmt, was dasteht, ist er ein abgebrühter Held und ein fantastischer, improvisierender Arzt. Er sieht sofort, dass Spix eine Bleivergiftung hat, wohl aufgrund der Salbe. Er holt eine Wanne, füllt sie mit Schwefelpulver und Opiumtinktur, legt Spix hinein und reibt den Gefährten darin ab. Stunden um Stunden. So holt er Spix aus der Bewusstlosigkeit. Gegen Morgen hören auch die Krämpfe auf. Dann lässt er sich auf ein Pferd heben, festbinden und reitet, bis er zur nächsten Ortschaft kommt, um Hilfe zu holen. Dort angekommen, bricht er endgültig zusammen. Es war nicht abzusehen, was in diesen bayerischen Wissenschaftlern steckt, als man sie aus ihren Schreibstuben holte. Es hätte schiefgehen können. Es ist für viele damalige Forscher schiefgegangen. Die reich ausgestattete österreichische Expedition zum Beispiel war vorbei, ehe sie richtig angefangen hat. Der Botaniker Mikan reiste nach einigen Monaten zurück. Er vertrug das Klima nicht. Ein Maler stürzte tragisch vom Pferd und verstarb. Die anderen unternahmen nur kurze Reisen ins Landesinnere und kehrten ebenfalls bald zurück. Nur einer, Johann Natterer, blieb im Dschungel. Dann aber viel länger, als der Kaiser das wollte. 18 Jahre forschte er auf eigene Faust. In Wien hatte man ihn längst vergessen. Spix und Martius sind jetzt über 3 Jahre ununterbrochen zusammen. Tag und Nacht. Kein böses Wort ist überliefert, keine Meinungsverschiedenheit. Trotzdem trennen sie sich für einige Wochen, kurz vor dem Endziel ihrer Reise. Spix, schwach, krank, reist mit kleinem Gepäck am Rio Negro weiter, während Martius sich nochmals mit 12 angeheuerten Helfern auf die letzte Etappe bis zu den Wasserfällen von Arara Coara wagt. Von diesem Ausflug bringt Martius 5 Indianerkinder mit. Das zweifelhafte Geschenk eines Menschenhändlers. In Maracracru kommt noch ein weiterer Knabe, genannt Juri, hinzu. Die Gründe für die Mitnahme der Kinder sind nicht mehr nachvollziehbar. War es auf Gesuch des Königs? Hat Martius auf eigene Faust gehandelt? War es Forscherdrang?
Man weiß nur von 2 Indianerkindern, eben die, die dann auch nach München gekommen sind, Juri und Miranja, die aus 2 verschiedenen Ethnien waren. Juri ist der Stamm Den Namen des Buben wissen wir eigentlich nicht. Und Miranja wurde Isabella getauft. Und Miranja ist eben auch der Name des Stammes, also des Volkes, aus dem das Mädchen gestammt hat. Offensichtlich war es wirklich ein Auftrag des Königs. Das hat eben als Statussymbol dazugehört.
Am 13. Juni 1820 besteigen die Forscher ein Schiff Richtung Heimat. Sie haben überlebt. Am 23. August kommen sie in Portugal an, nach einer schrecklichen Überfahrt, die zwei der Indianer nicht überleben. Der bayerische König erhebt Spix und Martius in den Adelstand, erteilt beiden eine lebenslange Rente. Ihre Ausbeute ist riesig. München staunt. 86 neu entdeckte Säugetiere, 350 Vögel, 130 Amphibien, 2700 Insekten und tausende Pflanzenarten, Mineralien, Masken, Federschmuck. Und zwei Indianerkinder, 10 und 15 Jahre alt. Anfangs leben die beiden Forscher in München noch zusammen mit den Indianerkindern in einem Haus. Sie werden versorgt. Vor allem Spix kümmert sich um ihre Erziehung. Aber sie sind entwurzelt, sprachlos und Objekte der Schaulust. Juri stirbt noch im ersten Jahr an einer Lungenentzündung. Isabelle überlebt ihre Zivilisierung 15 Monate. Auch Spix erholt sich nicht mehr von den Strapazen. Er stirbt 4 Jahre später an einer unbekannten Tropenkrankheit. Südfriedhof München. Hier endet die Reise. Martius, Spix und die beiden Indianerkinder, sie ruhen hier. Von Spix Grab findet sich nur noch eine verwitterte, bemooste Grabplatte. Das Grab der Indianerkinder ist längst aufgelöst. Die Bronzeplatte, die auf ihrem Grab lag, ist heute im Münchner Stadtmuseum aufbewahrt. Martius dagegen hat an der Friedhofsmauer ein großes Ehrengrab. Grauer Marmor, goldene Buchstaben, zwischen Farn und Efeu. Er ist der berühmte Überlebende. Er heiratet 2 Jahre nach seiner Rückkehr und organisiert die wissenschaftliche Auswertung der Reise. Er vollendet die zusammen mit Spix begonnene dreibändige Reisebeschreibung, damals ein Bestseller. Doch auch Martius übersteht sein Abenteuer in Brasilien nicht ohne Wunden. Er fühlt sich schuldig am Schicksal der unglücklichen Kinder. In seinem Tagebuch schreibt er 1862, also 40 Jahre später, noch einmal voller Reue über seine Entscheidung. Damals im Dschungel.
Als ich aus dem Japura nach Maracacru zurückkehrte, führte mir der Verkäufer auf seines Herrn Befehl die Indianer vor, aus denen ich einen wählen durfte, den ich in Europa zeigen und dann zu europäischer Menschlichkeit zu erziehen mich vermaß. Am Morgen vor der Abreise stellte sich im Hofe die Reihe der männlichen Indianer auf und ich wählte. Ich deutete auf den hübschen Knaben Juri. Der Verkäufer nahm ihn aus der Reihe und der Vater des Knaben folgte ihm nicht nach, aber verfolgte mich mit einem Blicke. War's Frage? War's Zorn? Ich habe den Blick nicht vergessen.
Das war die Radio-Doku mit dem ersten Teil der Reihe Aus Bayern in die Welt. Autorin Angelika Kellhammer. Sprecher Katja Bürkle und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion und Regie Klaus Uhrig. Mehr bayerische Abenteurer gibt es nächste Woche auf Bayern 2. Oder schon jetzt unter bayern2.de/podcast.